Von so vielen Leuten habe ich noch nicht gesprochen, aber ich denke, ich werde das schon hinkriegen. Ich möchte oder würde Ihnen gerne heute Mittel und Wege zeigen, wie man Kindern, die mit Dyskalkulie zu uns kommen, in überschaubarer Zeit an das Klassenniveau heranführen kann. Damit meine ich, dass diese Kinder dann sich von den Mitschülern in ihren mathematischen Leistungen nicht mehr unterscheiden, beziehungsweise wenn sie sich unterscheiden, diese dann verflügeln würden. Leider reichen die 30 Minuten, die ich jetzt zur Verfügung habe, nicht ganz aus, um das vollständig auszuführen. Ich kann Ihnen jetzt nur einige Anregungen geben, vielleicht neugierig machen und dazu bringen, dass Sie vielleicht Ihre bisher verwendeten didaktischen Ansätze ein bisschen überdenken. Außerdem wird ab morgen, denke ich mal, ein Handout im Internet stehen, was Sven an der Stelle ansetzen wird, wo ich den Vortrag hier denn unterbrechen muss. Die Mathematik unterscheidet sich von den anderen Disziplinen in der Schule, vor allen Dingen dadurch, weil sie streng hierarchisch aufgebaut ist. Ein Baustein folgt auf den anderen, alles baut aufeinander auf. Wenn Sie einen Baustein auslassen, kann der danachfolgende nicht richtig verstanden und auch nicht bearbeitet werden. Es ist also zwingend notwendig, dass die Mathematik in einer ganz gewissen Hierarchie erarbeitet wird. Kinder, die zu uns kommen, mit eben einer Rechenschwäche, haben genau diese Lernkurve an irgendeiner Stelle verlassen. Früher oder später, die Erfahrung zeigt eigentlich, dass die Kinder diese Lernkurve schon sehr früh verlassen haben, wenn sie überhaupt betreten haben. Die meisten Kinder, die zu uns kommen, die sind beim zählenden Rechnen geblieben. Zählen ist eigentlich nicht Rechnen, sondern die haben eine sogenannte ordinale Zahlvorstellung. Und das bedeutet, diese Kinder fassen unsere Zahlenwelt auf als eine Folge, zunächst mal von Lauten, 1, 2, 3, 4, 5. In der Schule, vielleicht auch schon in den letzten Monaten im Kindergarten, bekommen sie noch mitgeteilt, dass man diesen Lauten auch Symbole zuordnet. Aber sowohl die Symbole als auch die Laute haben eigentlich nichts damit zu tun, was nachher in der Mathematik davon verlangt wird. 4 zum Beispiel, die durch 3 Striche in irgendeiner Form angeordnet als Symbol dargestellt wird, hat nichts damit zu tun, dass man eigentlich eine Menge 4 meint, also 4 Elemente, die man halt zu einer Menge ordnet. Diese Kinder sehen auch keinen Unterschied zwischen 39 und 93, weil sie haben einfach keine Vorstellung, dass es da um eine Masse, um eine Menge, um ein Gewicht, um irgendwas geht, sondern das sind für sie reine Symbole. Ähnliches kennen wir aus einer anderen Symbolwelt, das ist nämlich das Alphabet, das wir alle kennen. Und wenn, oder ich würde Ihnen jetzt gerne die Aufgabe stellen, was kommt raus, wenn Sie R minus L rechnen? Da werden einige die Finger benutzen müssen, aber Finger benutzen ist verboten. Das macht man nicht. Also bleibt Ihnen nichts viel anderes übrig, als jetzt eben von R das Alphabet rückwärts runterzuzählen, sage ich mal. Aber müssen Sie aufpassen, wie weit Sie gezählt haben. Das heißt, Sie müssen eigentlich eine zweite Reihe aufbauen, wo Sie von A hochwärts bis L zählen. Und wenn Sie L erreicht haben und das andere gleichzeitig rückwärts gezählt haben, kommen Sie auf das Ergebnis. Das ist das, was die Kinder machen, wenn sie eine ordinale Zahlvorstellung haben. Denn sie haben keine andere Möglichkeit, als so zu arbeiten. Vor allen Dingen, wenn ihnen halt die Finger nicht zur Verfügung steht, in dem Fall würden die auch nicht ausreichen. Viele Kinder lernen, dass es schnellere Wege gibt, an das Ziel zu kommen, aber auch die gehen mit den Zählen. Auch hier zählen die Kinder, also hier die Aufgabe ist die gleiche. Man geht von R rückwärts und guckt, wenn man bei L angekommen ist. Hierbei muss man dann mitzählen, wie oft man halt, wie viele Schritte man rückwärts gegangen ist, um das Ergebnis rauszufinden. Das Rückwärtsschreiben auf seines Alphabets dürfte Ihnen auch nicht leicht fallen, genauso wenig wie den Kindern leicht fällt, rückwärts zu zählen. Deshalb mögen die Kinder auch Minusaufgaben nicht so gerne. Das kennen Sie. Sie hassen die Minusaufgaben und versuchen, möglichst Plusaufgaben zu rechnen. Und auch diesen Trick lernen Sie langsam, nämlich dass man dieselbe Aufgabe hier auch in eine Plusaufgabe verwandeln kann. Dass man einfach von L hochzählt und dann zu R zu gelangen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Sie ein gutes Ergebnis bringen. Es sei denn, es tritt dieser typische Zählfehler auf, dass nämlich die Ausgangszahl mitgezählt wird, das heißt L, M, N, O, P, Q, R. Das wäre das Ergebnis, das Kinder rausbekommen, die Ausgangszahl mitzählen. Aber L, M, N, O, P, Q, R wäre ohne die Ausgangszahl das Ergebnis. Jetzt muss man noch rausfinden, was ist das? A, B, C, D, E, F. Und damit kommt die Lösung. Sie merken schon, diese Rechenanstrengung, die die Kinder da aufwenden müssen, ist sehr, sehr konzentrationsintensiv. Und dass die Kinder nach einer zweiten Aufgabe mit diesem Aufwand keine Lust mehr haben zu rechnen, dass die Konzentration verloren geht, ist mehr als selbstverständlich. Die Kinder bedienen sich natürlich auch, weil sie sich das alles nicht im Kopf vorstellen können, irgendwelcher Zählhilfen. Die Finger sind sehr schnell tabu, weil sehr viele Lehrer sagen, ihr dürft die Finger nicht nehmen, das Signal wird abgenommen. Dann gucken die Kinder in der Luft herum und finden irgendwas. Ein Junge sagt zu mir, ich kann in der Schule viel besser rechnen als bei dir hier. Die Frage, warum? Sagt er, ja, in der Schule sind viel mehr Lampen an der Decke. Der benutzt halt eben die Lampen als die Zählhilfe. Ohne an solche Zählhilfen kommen die Kinder einfach nicht weiter. Aber das Zählen ist nicht Mathematik. Und deshalb gibt es keine Steigerung der mathematischen Kompetenz, sondern durch das Zählen und durch andere Tricks, die sie von Oma und Opa mitkriegen, Zehner mit Zehner, Einer mit Einern oder irgendwas, haben sie gewisse Kompensationsstrategien und fallen in der Schule nicht da auf, wo sie die Mathematik verlassen haben, sondern eben eine Weile später. Vielleicht Mitte des zweiten Schuljahres. Das wäre schon ein günstiger Fall. Meistens warten die Eltern dann noch ab, das wächst sich noch aus und es kommt erst sehr viel später dazu, dass die Kinder zu uns kommen. Dann beginnen wir mit dem Aufmerksamkeits- und Funktionstraining, damit das Kind eben gewappnet ist für die Aufgabe, die nun kommt. Denn es muss ja die anderen Kinder aufholen in ihrer mathematischen Kompetenz. Eine Idee wäre denn, Schulbücher einzusetzen, genau wie die anderen, und dann eben mit derselben Strategie vorwärts zu schreiten, was dazu führt, dass man halt in derselben Geschwindigkeit die Mathematik erlernen kann, im besten Fall, weil die Kinder sind ja auch noch durch die Schulmathematik belastet, aber wenn das so ist, bleiben sie einfach hinter diesen anderen Kindern hinterher. Man kann natürlich sagen, die Kinder sollen intensiver lernen, dann könnte man diese Kurve vielleicht ein bisschen steiler hinbekommen, aber die Kinder werden ihnen den Vogel zeigen, denn Mathematik mögen sie nicht noch intensiver lernen, denn sie haben zum letzten Geburtstag, zum letzten Weihnachten, zu Ostern, haben sie Bücher geschenkt bekommen und Spiele, Mathe leicht gemacht, tausend Textaufgaben, die Eltern sagen, dann müssen sie jetzt jeden Tag eine Seite von rechnen, die haben keine Lust mehr, noch intensiver zu lernen. Günstig wäre jetzt also eine Methode zu finden, wo die Kinder mit Spaß und Freude, ohne dass sie viel Aufwand leisten müssen, dieses Ziel erreichen können. Und das ist möglich. Mit meiner 7-jährigen Erfahrung habe ich jetzt schon viele Kinder auf diese Weise eben an das Klassenniveau herangebracht. Ich mache mir da einige Vorteile zunutze. Erstmal kommen die Kinder tatsächlich an einem fortgeschrittenen Alter zu uns. Das bedeutet, sie sind aufnahmefähiger, sie haben einen größeren Wortschatz. Mit ihnen kann man besser diskutieren als mit diesen kleinen Kindern. Und die Abstraktionsfähigkeit ist sehr viel höher. Dadurch, dass die Mathematik ein bisschen komprimierter beigebracht wird, sind auch die verschiedenen Hierarchiestufen ein bisschen enger zusammen. Und mathematische Zusammenhänge sind da viel einfacher zu beschreiben und auch zu verstehen. Ich habe jetzt einige Kinder, die im Ende des zweiten Schuljahres das 1x1 gelernt haben. Wenn man denen jetzt eine Aufgabe stellt, Peter hat 3 Bonbons und bekommt noch 5 dazu, rechnen Sie 3x5, weil das Malrechnen ist jetzt Thema der Klasse, das Plusrechnen ist, haben Sie hinter sich gelassen, brauchen Sie nicht mehr, haben Sie vergessen. Dass es da Zusammenhänge gibt, klar, das wird in der Schule auch irgendwie vermittelt, aber die Kinder kriegen das durch diese großen Abstände nicht so gut hin, als wenn man das zeitnah und miteinander verbunden darstellen kann. Dann gibt es in den Mathebüchern oftmals viele kontraproduktive Lerninhalte. Gerade für die Kinder, die halt ein ordinales Zeilenverständnis haben, die also die Zahlen als Punkte, als Positionen sehen und nicht eben als Menge, werden durch einige Lerninhalte bestätigt und da werde ich gleich nochmal ganz schnell drauf eingehen. Und wir haben den Vorteil der Zeit. Wenn einmal festgestellt ist, dass die Kinder Dyskalkulie haben, wird also in sehr vielen Schulen, auf jeden Fall in den Schulen, mit denen ich zusammenarbeite, darauf Rücksicht genommen. Die Kinder werden aus dem normalen Mathematikunterricht ein bisschen entlastet. Sie bekommen die Aufgaben, die sie lösen können. Und es gibt jetzt keine Lernvorgaben, es gibt keine Zeitvorgaben. Man kann ganz individuell mit diesen Kindern arbeiten. Und man kann es schaffen, eine Basiskompetenz zu erreichen, die so solide ist, die sogar im Zahlenbereich bis 10 nur stattfinden muss, die aber dann nachher durch Transfer, in den höheren Zahlenbereichen passiert nicht mehr viel Neues, sehr schnell dann zu dem Ziel führt. Das heißt, die Lernkurve oder die Trainingskurve sähe ungefähr so aus wie hier die rote. Das heißt, lange Zeit bewegt man sich an einem Basisbereich, um Basiskompetenzen aufzubauen, die transferierbar sein müssen. Und diese erlauben dann nachher sehr schnell die größeren Zahlenbereiche zu durchschreiten und an die Klasse anzuschließen. Natürlich muss der Unterricht auch entsprechend gestaltet werden. Lernen muss Spaß machen. Die Kinder lernen nicht fürs spätere Leben, diese kleinen Kinder. Sie lernen vielleicht, damit sie keinen Druck von zu Hause kriegen, sie lernen für den Lehrer, weil sie dem einen Gefallen tun möchten. Sie lernen für die Noten. Oder sie lernen eben dafür, dass sie eben stolz auf sich sein können, weil sie irgendwas geschafft haben, was sie glaubten, sie könnten es nicht. Ich bevorzuge da den Dialog mit den Kindern. Das heißt, ich setze mich mit den Kindern an einen Tisch und diskutiere mit ihnen über die Mathematik. Also, wie man das vielleicht von Sokrates erkennt, man stellt Fragen und die Kinder finden selber zu ihrer Erkenntnis. Das funktioniert. Die Kinder sind nicht dumm, sondern es ist wirklich viel besser und viel einprägsamer für die Kinder, wenn sie nicht von einem Frontalunterricht erfahren, du musst das so und so machen, sondern wenn sie das selber erarbeiten. Kleines Beispiel, das Zeichen kleiner oder größer, worum gehört das? Verwechseln viele Kinder. Wenn man die Kinder erarbeiten lässt, wie sie sich das merken können, worum das gehört, wo das offene Teil dieses kleiner oder größer Zeichens hingehört, dann werden die sich das für ewig merken und werden das behalten. Viel eher, als wenn sie jetzt hingehen und sagen, ja, das sieht aus wie ein Krokodil und der größere Teil frisst halt die größere Zahl. Was ja oft gemacht wird. Die Lernschritte in einer Stunde müssen sehr klein sein, sodass die Kinder die bewältigen können. Es darf nicht dazu kommen, dass die Kinder die Kinder aufgeben und einfach nicht mehr weitermachen wollen. Es muss so sein, dass die Kinder das schaffen können, und dass sie denn ein Erfolgserlebnis in jeder Stunde hervorbringen. Und sie brauchen gar nicht viele Hausaufgaben aufzugeben. Wenn die Kinder sich das selbst erarbeitet haben, müssen sie diese Erkenntnis selber, nicht durch Üben nochmal bestätigen. Es reicht einfach eine Hausaufgabe, wo sie vielleicht 10 Minuten dran sitzen, innerhalb einer Woche zu stellen, die sie zwischendurch mal machen. Und diese Hausaufgabe reicht, um das zu rekapitulieren, was sie erfahren haben. Natürlich gibt es dann auch Sachen, die trainiert werden müssen, die wirklich gelernt werden müssen. Wenn so eine Erkenntnis da ist, kommt man nicht drum herum, zum Beispiel das 1 plus 1 irgendwann mal zu automatisieren. Oder das 1 mal 1 muss man natürlich auch auswendig kennen, damit man nachher schneller rechnen kann. Aber das geschieht dann eben zu Hause. Man kann die Eltern zu Spielen anleiten, mit denen sie ihre Kinder dazu bringen können. Die normalen Mathehausaufgaben brauchen gar nicht erledigt zu werden, denn Aufgaben, die die Kinder nicht verstehen, bringen die auch nicht weiter. Und die werden meistens eh nur von den Eltern gelöst, die dann 2 Stunden neben den Kindern sitzen. Und das sollte man in Absprache mit der Schule vielleicht sehen, dass man da die Kinder entlasten kann. Es funktioniert sehr gut, wenn man mit den Lehrern zusammenarbeitet und wenn man die Trainingsblätter mit in die Schule gibt und sagt, das Kind kann nur auf diesem Niveau rechnen, oder wenn man der Lehrer auch auf seine rechtlichen Möglichkeiten hinweist, das Kind von der Notengebung auszunehmen, dem Kind gesonderte Klassenarbeiten zu stellen. Das funktioniert. Und damit wird das Kind auch seelisch geschützt, denn es lernt nun wirklich in der Therapie. Es ist stolz auf das, was es gelernt hat, und das, was es nicht braucht, ist, dass es ständig eine Klassenarbeit, denn eine 5 kassiert, weil diese Klassenarbeit auf Klassenniveau geschrieben ist, mit Sachen, die das Kind noch nicht verstanden hat. Damit würde das wäre eher der negative Effekt. Das Wichtigste, was man jetzt den Kindern beibringen muss, ist, dass die Mathematik nicht das ist, was sie denken. Nämlich ist es nicht eine Aneinanderreihung der Zahlen, sondern es geht darum, dass man mit der Mathematik ein Werkzeug zur Verfügung stellt, mit dem man die Umwelt abbilden kann, mit dem man den Alltag abbilden kann. Die Mathematik ist kein Instrument, das sich selbst der Zweck ist, das also nur dazu da ist, um Ergebnisse zu erzielen. Leider ist das in vielen Schulbüchern so dargestellt, dass die Kinder das nachher glauben, sondern die Schulmathematik zumindest soll eben die reale Welt in eine symbolische Sprache überführen. Wir haben da die Ziffern, die Zahlen, die eigentlich eine Menge repräsentieren. Wir haben die Zeichen, Plus-Minus-Zeichen, die nicht bedeuten, dass man vorwärts oder rückwärts zählen muss, sondern dass zu einer Menge was dazugetan wird oder dass von einer Menge was weggenommen wird. Und jeder mathematische Term kann eigentlich in eine Rechengeschichte umgewandelt werden. Und jede Geschichte, die irgendwie mit Quantitäten, also mit Mengen zu tun hat, kann man in einen Term umwandeln. Das ist das, was die Kinder trainieren und verstehen müssen. Es geht nicht um das Ergebnis, sondern es geht darum zu verstehen, wie hängen Mathematik und Alltag zusammen? Wie kann ich das unter einem Hut bringen? In dem Handout habe ich ein Beispiel, das will ich aber jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen, sondern lieber nochmal ausführen, was ich gerade genannt habe. Es kommen noch 3 Punkte dazu. Die Vergleichszeichen, das größere, kleiner, das steht für die Ordnung der Quantitäten. Das ist aber selbstverständlich. Und was jetzt eigentlich die wesentliche Basiskompetenz ist, die nachher auch transferierbar ist, das ist das sogenannte Ganze-Teile-Schema oder Teile-Ganze-Schema. Das bedeutet, man kann die Mengen, repräsentieren Mengen, kann man zerlegen, in Teile zerlegen. Oder man kann mehrere Teile wieder zu einem Ganzen zusammenfügen. Zahlzerlegung ist eigentlich hier das Stichwort. Die Zahlzerlegung ist wirklich das A und O bei der Basiskompetenz. Die muss nachher auch automatisiert sein, denn ohne Automatisierung werden die Kinder von ihrem Zellenrechnen und spätestens bei der 10er-Überschreitung nicht mehr loskommen. Und es muss klar sein, dass unsere mathematischen Terme eigentlich ein Kausalitätsschema darstellen. Die werden von links nach rechts gelesen. Vorne steht das, was vorher war, dann mit einem Rechenzeichen versehen wird dargestellt, was dann passiert. Minus oder Plus, es kommt was dazu, es geht was weg. Und was hinten herauskommt, steht auf der anderen Seite des Gleichheitszeichens. Wenn man diese Sachen den Kindern vermitteln kann, hat man wirklich eine Basiskompetenz, die nachher transferierbar ist. Das ganze Teileschema finden Sie später wieder, also dass eine Gesamtmenge zerlegt wird in zwei Teile, finden Sie später wieder, zum Beispiel in Zahlenmauern. Das finden Sie wieder, wenn Sie einen Bruttobetrag in Netto- und Mehrwertsteuer aufteilen müssen. Das finden Sie wieder, wenn Sie Bruchteile eines Ganzen, also wenn Sie mit Bruchzahlen rechnen. Das Kausalitätsschema ist immer dann anwendbar, wenn es um analytische Aufgaben geht. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme, aber in dem Handout im Netz sind da einige Beispiele und einige Übungsaufgaben, wo Sie dann sehen werden, dass das funktioniert. Wichtig ist eben auch immer zu sagen, die Zahlen sind nicht einfach die Zahlen für sich, sondern die Zahlen könnte man mit einem Attribut versehen. Wenn man 3 plus 5 rechnet, ist das sehr abstrakt, aber wenn man 3 Äpfel plus 5 Äpfel rechnet, hat man schon was Handhabbareres. Dann passieren auch so Fehler nicht. Es gibt ja so Aufgaben wie 7 minus wie viel ist 5? Oder sagen wir mal 5 minus wie viel ist 2? Oder solche Aufgaben. Wenn man die in einen Satz formuliert, nämlich ich habe 5 Äpfel, ich weiß nicht, wie viele wegkommen, aber hinterher sind 2 übrig, ist das für die Kinder sehr viel einleuchtender, warum dieses Ergebnis, was dahin gehört, eigentlich dahin kommt. Ich komme mal kurz auf die kontraproduktiven Inhalte. In Schulbüchern findet man oft, dass der Zahlenraum bis 20 extra behandelt wird. Der Sinn, der entgeht mir ein bisschen, weil was kommt dazu? Gut, man macht die 10er-Überschreitung. Das bekommt man mit dem ganzen Teileschema hin, also mit der Zahlzerlegung. Und es ist eben ein 10er dabei, also 10 Einer, die gebündelt sind zu einem 10er. Das findet man in den anderen Zahlenräumen, also bis 30, bis 40, bis 50 auch. Warum sollte man den Zahlenraum bis 20 extra behandeln? Warum geht man nicht gleich bis 100? Der Sinn könnte höchstens darin liegen, dass man hier den Kindern Aufgaben auswendig lernen möchte, wie 7 plus 8 gleich 15, mit denen sie dann halt vielleicht später mit einigen Tricks, denn das Untereinanderrechnen vielleicht schneller beherrschen oder so, aber eine mathematische Kompetenz wird durch den Zahlraum bis 20 nicht aufgebaut. Dieses Auswendiglernen von Aufgaben führt häufig dazu, dass man halt Kompensationsstrategien anwendet. 56 plus 28, da werden Zehner mit Zehner, einer mit einer verrechnet. Das Ganze wird addiert, es kommt 84 raus und es ist tatsächlich richtig, was da rauskommt. Aber der Rechenweg entspricht eigentlich nicht einem mathematisch-logischen Weg. Wenn man jetzt wieder das Kausalitätsprinzip anwendet und sagt, wir haben 56 Leute im Zirkus und 28 kommen hinzu, warum sollte man plötzlich von den 56, die schon im Zirkus sind, 6 rauslösen und jetzt nur noch 50 plus 20 rechnen? Wo sind die 6 Einer hin? Warum sollte man die darunter tun? Das ist ein Schema, das ist ein Algorithmus, es ist aber kein Verständnis dahinter, warum man das machen soll. In den Rechenbüchern wird es auch meistens, oder wird es eigentlich immer so dargestellt. 56 plus 28 rechnet man, indem man halt zu den 56 zunächst 20 hinzutut, das sind die 76, und dann die 76 und die 8 ergänzt. Kommt man durch diese erste Kompensationsstrategie zu der Meinung, dass man 10er, 10er, 1er, 1er rechnen kann, geht das spätestens bei Minus schief. 56 minus 28. 50 minus 20, okay, sind 30. 6 minus 8 geht aber nicht. Naja, da rechnen die Kinder halt 8 minus 6. Das sind dann 2. Die Zahlen werden voneinander abgezogen, es kommt 28 raus. Aber siehe da, es ist das richtige Ergebnis. Das heißt, dem Lehrer fällt gar nicht auf, dass das Kind hier Strategien angewendet haben, die völlig unlogisch sind, die nichts mit der Mathematik zu tun haben. Aber das Ergebnis stimmt. Richtig wäre dieses hier. Also durch solche Auswendiglernen von Inhalten, ohne dass ein Verständnis dahinter steht, kommt sowas zustande, dass halt solche Kompensationsstrategien angewendet werden, die unverstanden als Algorithmus angewendet werden und von den Kindern nicht zum Ziel führen. Der Zahlenstrahl ist das andere Ding. Den Kindern werden die Finger verboten, den Kindern wird das Lineal weggenommen, wenn sie am Anfang damit rechnen. Und hinterher wird ihnen der Zahlenstrahl dargeboten und sagt, jetzt könnt ihr damit rechnen. Die 20 oder irgendeine Zahl ist jetzt nur noch eine Position auf dem Strahl, keine Menge mehr. Gut wäre es noch, wenn der Zahlenstrahl immer vollständig vorhanden wäre, dann könnte man sagen, okay, es geht bis dahin, die Menge geht bis zu einem bestimmten Punkt. Aber meistens findet man in Rechenbüchern dann sowas, einen geschnittenen Zahlenstrahl, man soll dann die Zahlen zuordnen, wo ist die 14, wo ist die 19. Das hat mit einer Mengenvorstellung gar nichts mehr zu tun. Das ist eine räumliche Vorstellung, das kann zur Raumorientierung dienen, aber mathematische Kompetenz kann man damit nicht aufbauen. Wenn man schon einen Zahlenstrahl benutzt, dann vielleicht auf diese Art, dass man ihn senkrecht aufhängt, dass man sagt, die 100 ist da oben, du musst dich sehr anstrengen, um an die 100 zu kommen. Kleinere Zahlen sind leichter, dann kriegen diese Zahlen auch eine Größe. Dann kriegen die ein Gewicht für das Kind und eine Aussage über eine Menge oder über eine, ja, über eine Quantität eben. Habe ich mal mitgebracht. Ich hatte einen Jungen, der hat mir das geschenkt. Das war sein Zahlenstrahl. Den hat er immer in der Tasche mit dabei. Und zwar, um damit zu rechnen. Wenn er einkaufen war und 10 plus 7 rechnen musste, ging er auf die 10, tippte rum, kam auf die 17, konnte das ablesen und das war dann eben sein Ergebnis. Ja, rumtippen und nachher die Zahl ablesen, das kennen wir irgendwoher, das ist nämlich ein Taschenrechner. Und die Taschenrechner werden auch verboten, aber solche Sachen werden den Kindern zur Verfügung gestellt und ihnen wird vermittelt, dass das Mathematik sei. Also solche Lerninhalte kann man auslassen, kann man später dazu tun, weil das natürlich wichtig ist, um PISA-Teste zu bestehen, weil dort kommen nämlich solche Aufgaben vor. Die 100er Tafel ist der nächste Fall. Das Kind zeigt hier auf die 56, scheinbar, aber die 56 ist natürlich auch hier keine Position, sondern es sind alle Zahlen darüber als Menge zusammengefasst. Auch hier, auch diese 100er Tafel wird immer als Taschenrechner missbraucht. Die Kinder bekommen beigebracht, wenn du plus 17 rechnen musst, musst du 1 nach unten, 7 nach rechts gehen. Das hat mit dem mathematischen Verständnis nichts zu tun. Das ist wieder ein Schema, der wird unverstanden angewendet. Und ich habe Kinder gehabt, die kommen zu mir und sagen, jetzt kann ich rechnen und malen mir dann so eine 100er Tafel auf. Nur leider haben sie denn diese 10er-Gliederung dann nicht beachtet. Das heißt, eine Reihe geht nur bis 7, die nächste fängt bei 8 an. Sie rechnen trotzdem 1 runter und 7 nach rechts und kommen natürlich dann auf eine ganz falsche Zahl. Und denn solche Aufgaben sind auch wieder eigentlich nicht mit einer mathematischen Kompetenz zu vertreten, weil hier geht es wirklich nur wieder darum, eine Raumorientierung abzuprüfen und nicht darum, ob die Kinder rechnen können oder nicht. Also wichtig, Zahlen repräsentieren Mengen, der Klang, das Symbol und die Mengendarstellung müssen immer zusammen genannt werden. Die Mengen sollte man immer mit Attributen versehen, das heißt, es ist nicht 7, sondern es sind 7 Äpfel, 7 Tulpen, 7 Blumen. Und wenn man damit rechnet und die einteilt, sind also bildliche Vorstellungen immer vorzuziehen. Das hier ist jetzt dieses kleine ganze Schema, wovon ich eben gesprochen habe. Man kann das nachher reduzieren, wenn man das wirklich auf symbolische Ebene abstrahiert, auf dieses Dreieck. Soweit komme ich jetzt nicht mehr. Diese Sachen kann ich Ihnen vielleicht draußen erklären. Ich stehe Ihnen natürlich zur Verfügung. Ich habe einige Materialien mitgebracht, die es ein bisschen erleichtern, genau nach diesem Schema vorzugehen. Und ich hoffe, dass Sie das Handout lesen, wo das hier auch nochmal genau erklärt wird und dass Sie Ihre Didaktik nochmal überdenken. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören.